DIW Wochenbericht. Das Interview.
Am Mikrofon Erich Wittenberg im Gespräch mit Sonja Dobkowitz. Staaten stehen vor einer doppelten Herausforderung. Die öffentlichen Mittel sind knapp, zugleich sollen Klimaziele umgesetzt werden. Dabei könnte die CO2-Steuer einen höheren Beitrag zur Staatsfinanzierung leisten als bisher gedacht. Das zeigt eine am 19. August 2026 veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW Berlin. Darüber spreche ich jetzt mit Sonja Dobkowitz, Autorin der Studie und Wissenschaftlerin in der Abteilung Makroökonomie im DIW Berlin. Guten Tag, Frau Dobkowitz.
Guten Tag, Herr Wittenberg.
Frau Dobkowitz, eine hohe CO2-Steuer könnte gerade in schwierigen Zeiten die Wirtschaft belasten. Sie plädieren aber für eine höhere CO2-Steuer, also für eine Anhebung der CO2-Steuer. Warum?
Ja, also die Belastung der Wirtschaft, das ist eine weit verbreitete Sorge. Und ich zeige hier oder argumentiere, dass sie zu kurz greift. Also ein höherer CO2-Preis ist keine reine Belastung, sondern es ist auch eine Investition in die Produktivität von morgen. Und der Grund liegt bei der Arbeit. Also über Arbeit bauen Menschen oder eine Volkswirtschaft das Wissen auf, die Produktivität von morgen steigert. Und das wirkt sich halt nicht nur auf die Wertschöpfung von heute aus, sondern auch auf die von morgen. Und in einer klimaneutralen Wirtschaft entsteht die Produktivität, die relevant ist, im grünen Bereich. Also mit Technologien, die umweltfreundlich sind, zum Beispiel im Energiesektor, weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien. Und hier können wir nur Expertise, also Wissen, aufbauen, wenn wir heute mit diesen Technologien arbeiten. Also ein höherer CO2-Preis macht genau das. Er lenkt die Arbeit in den grünen Bereich. Und wer ihn dämpft, der hat eine kurzfristige Perspektive. Er spart an der falschen Stelle. Denn es kostet genau die Produktivität, die wir für eine gesunde Wirtschaft morgen brauchen.
Wie hoch sollte denn die CO2-Steuer angehoben werden?
Wichtiger als die genaue Höhe ist in der aktuellen Lage die Tendenz. Wir sind ohnehin schon weit entfernt oder unterhalb eines wünschenswerten Niveaus. Also der Expertenrat für Klimafragen erwartet, dass Deutschland seine Klimaziele für 2030 verfehlen wird. Und dennoch wird der CO2-Preis aktuell gedämpft. Also für 2027 ist bereits festgelegt, dass der CO2-Preis eingefroren wird. Und meine Studie zeigt, dass er nicht stagnieren, sondern steigen müsste. Und zwar über das hinaus, was Emissionen an Schaden verursachen. Und das ist dieser zusätzliche Effekt, der zusätzliche Nutzen einer höheren CO2-Steuer, indem sie Arbeit in den grünen Sektor verlagert, wo die Produktivität für morgen entsteht.
In Ihrer Modellrechnung kommt ja auch eine Absenkung der Einkommensteuer vor. Warum ist es notwendig, im Gegenzug die Einkommensteuer zu senken nach Ihrer Modellrechnung?
Ja, also wie schon gesagt, der zentrale Faktor, den ich mir hier angucke, ist im Grunde Arbeit und die dynamischen Effekte durch Lernen und das Ansammeln von Erfahrung auf die Produktivität von morgen. Das heißt, grundsätzlich will man den Arbeitseinsatz hochhalten, um diese Produktivitätsgewinne zu steigern. Und eine Senkung der Einkommenssteuer schafft stärkere Arbeitsanreize als eine pauschale Rückverteilung der CO2-Steuereinnahmen. Also das Gegenstück zu der höheren CO2-Steuer ist, diese Steuereinnahmen zu nutzen, um die Einkommenssteuer zu senken. Also aus der Perspektive des Modells, wo die Produktivität, die aus Arbeiten entsteht, zentral ist, bedeutet das, dass eine Senkung der Einkommenssteuer wünschenswert ist, da sie den Nettolohn anhebt und so das Arbeitsangebot hochhält. Und das hat einen zweiten Vorteil, also nicht nur Arbeitseinsatz an sich zu heben, sondern es wirkt auch der Kehrseite der CO2-Steuer entgegen. Also wir hatten bereits, dass die CO2-Steuer einen Vorteil hat, indem sie Arbeit in den grünen Sektor verlagert. Aber das bedeutet kurzfristig auch, dass wir mit Technologien arbeiten, mit denen wir weniger Erfahrung haben. Das bedeutet kurzfristig eine Senkung der Produktivität, bis halt die notwendige Erfahrung, das Wissen aufgebaut worden sind. Und das senkt im Grunde den Nettolohn, den Arbeitseinsatz und die sinkende Einkommenssteuer wirkt dem entgegen.
Nun ist es ja so, dass Geringverdiener in Deutschland nur wenig oder zum Teil auch keine Einkommenssteuer zahlen. Sie werden aber durch eine höhere CO2-Steuer trotzdem belastet. Müsste diese Personengruppe dann zusätzlich entlastet werden?
Das ist eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist ja. Andere Studien zeigen, dass CO2-Preise untere Einkommen stärker belasten und da braucht es gezielte Entlastung. Das halte ich auf jeden Fall für richtig. Nur ist das nicht die Frage, die meine Studie beantwortet. Also in meinem Modell habe ich einen durchschnittlichen Haushalt, der bildet nicht die Verteilung der Einkommen ab. Auf diese Weise fokussiert sich dieses Modell halt auf die Frage, wie sollte Staatseinkommen generiert werden, um die Produktivität mitzudenken. Ich denke, ein nächster Schritt wäre oder es wäre wichtig, beide Aspekte in einem Modell zu verbinden, um dann eine aussagekräftige Antwort hier geben zu können.
Ihre Modellrechnung stützt sich ja auf Daten aus den USA. Inwieweit sind denn Ihre Ergebnisse überhaupt auf Deutschland zu übertragen?
Ja, das ist richtig. Die konkreten Zahlen gelten für die USA und die lassen sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Was sich aber übertragen lässt, ist der Mechanismus. Und der hängt nicht an den Besonderheiten der US-Wirtschaft, etwa am Industrieanteil. Der zentrale Mechanismus beruht auf drei Punkten. Und das ist einmal, dass Arbeit über Erfahrung Produktivität aufbaut. Dann, dass Menschen weniger arbeiten, wenn der Nettolohn sinkt. Und dass sich der Staat nur über Steuern finanzieren kann, die das Arbeitsangebot der Haushalte verzerren. Und diese drei Dinge gelten in jeder Volkswirtschaft, die Emissionen in einem fiskalpolitischen System senken müssen. Und aus diesem Grund übertrage ich hier auch nicht die konkreten Zahlen auf Deutschland, sondern stelle den Mechanismus in den Mittelpunkt.
Für wie realistisch halten Sie es, dass die Ergebnisse Ihrer Studie tatsächlich auch umgesetzt werden von Staaten? Denn es gibt ja auch gegen die Erhöhung von CO2-Steuern aus verschiedenen Richtungen erhebliche Widerstände.
Ja, also ob es umgesetzt wird, das kann und will ich nicht prognostizieren. Und das ist in der Tat eine politische Frage und keine wissenschaftliche. Und ich sehe meine Aufgabe hier darin, Gründe und Argumente zu diskutieren und auf den Tisch zu bringen, die hier zu einer Antwort führen können. Und was ich sagen kann, ist, dass aktuell die CO2-Bepreisung sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene zurückgefahren wird oder gebremst wird. Und ich diskutiere hier einen Mechanismus, der dafür sprechen würde, gerade eine andere Politik zu fahren, nämlich höhere CO2-Preise, um die Produktivität von morgen zu sichern. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, gerade aufgrund dieses Widerspruchs zur aktuellen Politik, finde ich es wichtig, dieses Argument in die Debatte mit einzubringen. Also ein niedriger CO2-Preis ist nicht kostenlos, sondern verzichtet auf den Aufbau künftiger Produktivität. Und ob das am Ende überzeugt, entscheidet dann die Politik.
Frau Dobkowitz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war das Interview zum DIW-Wochenbericht. Alle Folgen gibt es auf unserer Website und auf allen bekannten Streaming-Plattformen.